Sie zählen zu den bekanntesten und renommiertesten deutschen Hirnforschern, Professor Dr. Gerald Hüther. Einerseits sind Sie an der Universität Göttingen tätig, genau im Bereich neurobiologische Präventionsforschung der Universitätsmedizin. Andererseits schreiben Sie auch populärwissenschaftliche Bücher und halten zahlreiche Vorträge. Was fasziniert Sie zuallererst an unserem menschlichen Organ Gehirn, dass es unser Verhalten steuert?
Na, ich habe ja mal Biologie studiert und innerhalb der Biologie fand ich das am interessantesten, was lernfähig ist im weitesten Sinne. Und da gab es zwei Systeme, die da besonders spannend waren. Das eine war das Immunsystem und das andere war das Nervensystem. Und dann habe ich angefangen, mich stärker für das Nervensystem zu interessieren. Und das hat mich dann schon sehr fasziniert, weil es wahrscheinlich kein anderes Organsystem gibt, was so plastisch und so formbar ist.
Und unser Verhalten steuert?
Und durch die Netzwerke, die dort oben angelegt werden, auch die Möglichkeit besteht, dass es unser Verhalten steuert. Und natürlich zum Verhalten gehört auch das Sprechen. Und zum Sprechen gehört auch das Denken. Und dann haben wir ja auch noch ein paar Gefühle, die kommen auch noch irgendwo her. Und da fängt die ganze Sache wirklich sehr interessant an.
Und dann haben wir auch noch Gene, die uns mitgegeben werden von Geburt an.
Die haben wir auch, aber das, glaube ich, sollten wir nochmal in einer anderen Kategorie behandeln, weil wir in der Vergangenheit immer gedacht haben, dass es Gene gibt, die im Hirn so ganz bestimmte Vernetzungen herstellen, so gewissermaßen, wie so ein kleiner Homunculus, der den Nervenzellen während der Entwicklung sagt, wie sie sich miteinander zu vernetzen haben. Und das war sicherlich eine sehr primitive und heute auch nicht mehr haltbare Vorstellung.
Auch eine sehr statische Vorstellung, sowieso einen kleinen Schaltplan, der vorgegeben ist.
Aber das hat uns ja im letzten Jahrhundert alles sehr gefallen, was so schaltplanmäßig war und wo man dann auch die Verantwortung selbst ein bisschen loswerden konnte.
Professor Hüther, bitte erklären Sie uns doch mal ganz kurz die Funktionsweise des Gehirns. Was sollten wir uns vorstellen, was sollte auch jeder aufgeklärte Mensch heute wissen?
Im Gegensatz zu dem, was die meisten Menschen glauben, ist das Gehirn nicht zum Denken da.
Sondern?
Das ist das Organ, was aufpasst, dass es zwischen innen und außen einigermaßen stimmt. Also in einer gewissen Weise könnte man sagen, das Gehirn passt auf, dass unserem Körper nichts zustößt in einer Welt, in der draußen ständig Gefahren herrschen. Das sieht man relativ deutlich an den Stellen, wo dann das Gehirn auch in seiner frühen Form als Nervensystem entstanden ist. Das sind die Polypen, also die Hydra heißen die, also diese kleinen Wasserpolypen. Die haben nur zwei Zellschichten, eine außen, eine innen. Und aus der äußeren Zellschicht wandern ein paar Zellen in die Mitte. Und das werden Nervenzellen. Und deren einzige Aufgabe besteht darin, das, was außen passiert, mit dem zu verbinden, was innen passiert. Also wenn die jetzt einen Wasserfloh gefressen haben, dann gibt es Nervenzellen, die das mitkriegen und die melden das nach außen. Und wenn draußen irgendwie eine schwierige Situation herrscht, dann melden die das nach innen. Und das ist immer so geblieben. Wir haben dann mit unserem Gehirn dann auch noch Fernsinne entwickelt, die dort oben in einer Art Schaltzentrale zusammengeführt werden, sodass wir in einer gewissen Weise uns zumindest einbilden könnten, wir bekommen ständig mit, was draußen passiert. Und können dann adäquat darauf reagieren, und zwar bevor es uns schon umgeworfen hat.
Also vorausschauendes Wahrnehmen.
Das wäre jetzt die vornehmste Aufgabe, dass das Gehirn oder dass wir mit unserem Gehirn lernen, vorausschauend zu denken, damit es uns nicht ereilt.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Denken angesprochen, wobei Sie eben gesagt haben, das Gehirn ist in erster Linie fürs Denken gar nicht zuständig. Wo denken wir denn dann oder wie denken wir zu denken?
Naja, das Gehirn ist im Grunde genommen ein Energiesparorgan. Also das verbraucht nicht unnötigerweise irgendwelche Energie.
Deshalb, ist ja ganz sinnvoll.
Deshalb sitzt man auch so gerne auf der Couch. Und immer dann, wenn man wirklich nochmal ernsthaft nachdenken möchte, da merkt man schon, das ist ziemlich anstrengend. Und wenn man was Neues lernen muss, das kennen viele Zuhörer vielleicht noch von der Situation mit dem Autofahren. Am Anfang ist es furchtbar anstrengend. Da muss man jeden einzelnen Handgriff überlegen und das irgendwie zusammenfügen. Und dann nach einer gewissen Zeit können Sie das ganz automatisch. Am Anfang kostet das unendlich viel Energie für das Hirn. Und durch Automatisierung schafft das Hirn einen Weg, um es sehr energiesparend zu machen. Dann geht es so automatisch, dass Sie einfach gar nicht mehr merken, was Sie da tun. In dieser Weise versucht sozusagen das Hirn immer den Energieaufwand möglichst gering zu halten. Und da dazu gehört dann eben auch, dass es nur dann mit dem Denken loslegt, wenn es wirklich ernst wird. Also es muss uns schon irgendetwas bedrängen, es muss uns ein bisschen wichtig sein, dass wir wirklich anfangen zu denken. Genau. Und Gott sei Dank gibt es ja aber im Leben genügend Herausforderungen, sodass es doch häufig genug angeht, das Hirn.
Und dieser Denkprozess geschieht dann trotzdem auch im Gehirn dann?
Davon gehen wir aus, ja. Es ist auch interessant, wir denken in Bildern. Das geht wohl eher mit der rechten Hirnhälfte, also mit dem rechten Kortex. Und wir denken aber auch in Sprache. Man denkt sich das, als ob man es sich innerlich erzählt in Worten. Das geht dann eher mit der analytischen Seite. Das ist links da, wo das Sprachzentrum ist. So dass wir bildhaft denken, das ist immer eher ganzheitlich. Da gehört auch mehr dazu. Manchmal kann man es gar nicht so genau benennen, was man da gerade gedacht hat. Es war mehr ein Bild. Und wir denken auch manchmal sehr konkret. Also so wie so ein Rechner so. Vor allen Dingen, wenn wir es so abwägen, ob das nun billiger ist als das andere oder irgend so etwas. Da braucht man keine großen Bilder. Da muss man irgendwie was wissen und das muss man da eingespeichert haben. Das ist sehr analytisches Denken.
Das hört sich alles jetzt sehr einfach an, wie Sie das beschreiben, einfach natürlich in Anführungszeichen. Und trotzdem die Frage, woher können wir das heute wissen? Wir wissen natürlich oder wir haben es gesehen, es gibt bildgebende Möglichkeiten, dass man Blitze im Gehirn aufzeichnen kann, wenn also die Nervenzellen da oben arbeiten und die Nervenbahnen Informationen weiterschicken. Aber woher wissen wir genau oder nehmen wir an zu wissen, was in unserem Kopf ganz oben geschieht?
Ich glaube, der Anfang war wohl, dass man gemerkt hat, dass bei bestimmten Hirnverletzungen manches nicht mehr ging. Da hat man gesagt, aha, der Rest des Hirns geht noch, aber jetzt ist das Sprachzentrum kaputt gegangen und jetzt kann er nicht mehr sprechen. Und so hat man sich gewissermaßen an die verschiedenen Bereiche im Hirn herangetastet, dass man dann sagen kann, aha, dieses Gebiet im Hirn ist zuständig für die Regulation der Armbewegung, rechts. Das ist dann auf der linken Seite der sensomotorische Kortex. Und wenn das dann wieder gesund geworden war, konnte man den Arm wieder bewegen. Also solche einfachen Dinge sind den Medizinern, meistens waren das Mediziner damals aufgefallen, sodass man dann auch schon Ende des letzten Jahrhunderts so eine Art Karte hatte, was im Hirn an welchen Stellen und von welchen Bereichen aus gesteuert wird. Und dann hat man auch mit der Hilfe der Mikroskopie dann rausgefunden, dass in diesen Bereichen Netzwerke sind, dass dort Nervenzellverbindungen miteinander auf eine bestimmte Weise verknüpft werden, sodass man sagen konnte, okay, diese Verhaltensweisen oder diese Handlungen, die werden vom Hirn aus gesteuert und zwar offenbar in einem bestimmten Bereich und in diesem Bereich offenbar dadurch, dass Nervenzellen auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verknüpft sind und auf eine bestimmte Weise zusammenwirken. Was wir jetzt noch dazu bekommen haben, sind die wunderbaren sogenannten bildgebenden Verfahren, also die Computertomographie. Und diese Verfahren eignen sich jetzt auch noch, um ins lebendige Hirn reinzuschauen. Und das sieht man dann klar, wenn wir beide jetzt hier sitzen und wir würden in so einen funktionellen Kernspinapparat gelegt, da würde man sehen, dass bei uns zumindest jetzt, wo ich rede, dann auch das Sprachzentrum aktiv ist. Das ist kein Blitz, der dort rauskommt, sondern das ist ein vermehrter Verbrauch von Sauerstoff und Glucose. Und das ist das, was die eigentlich messen. Wenn es in bestimmten Bereichen aktiv wird, wird auch mehr Energie verbraucht und das kann man in einer gewissen Weise dann mit Hilfe dieser Computertomographen darstellen, sodass man sagen kann, aha, dort sind die Nervenzellen aktiv, woanders nicht. Und da kann man dann wieder sehen und vieles hat sich dann auch bestätigt, dass tatsächlich bestimmte Bereiche für bestimmte Leistungen zuständig sind. Und manches hat sich aber auch herausgestellt, ist nicht ganz so einfach gewesen, wie man das früher gedacht hat. Da stellt man fest, dass also Fremdsprachen zum Beispiel eben nicht in diesem Sprachzentrum alleine liegen, sondern die sind im ganzen Hirn verteilt, diese Worte.
Deshalb ist es so schwer, sie manchmal zu erlernen.
Und deshalb findet man sie dann im Hirn auch nicht mehr wieder, wenn man dann in manchen Situationen ist, wo es ein bisschen eng wird, ja.
Also eine sehr spannende Geschichte, gewissermaßen Untersuchungen unter Live-Bedingungen. Jetzt haben Sie, Professor Hüther, mal gesagt, das Gehirn ist ein soziales Konstrukt, individuell einzigartig, aber geformt durch unsere jeweiligen Erfahrungen, die wir in Beziehungen zu anderen Menschen machen. Also gewissermaßen ist das Gehirn formbar durch Erfahrungen.
Und das ist sehr neu. Also jedenfalls haben wir im letzten Jahrhundert immer noch geglaubt, dass sich das menschliche Hirn eben durch diese genetischen Programme einmal zusammengebaut, dann nicht mehr verändert. Und dann haben wir auch die ganzen Eigenschaften, die Menschen so hatten und die Fähigkeiten eben diesen genetischen Programmen zugeschrieben. Ich selbst bin auch Zeuge gewesen, wie wir damals in den 70er Jahren geglaubt haben, dass immer dann, wenn man was lernt, im Hirn ein Eiweiß gebildet wird. Und ich habe auch noch miterlebt, wie das eigentlich nicht denkbar war, dass Nervenzellen nochmal Fortsätze auswachsen, wenn sie denn erwachsen geworden sind. Und mit Einführung dieser bildgebenden Verfahren ist dann plötzlich aufgefallen, dass das alles nicht stimmt. Das Gehirn ist formbar bis ins hohe Alter und es strukturiert sich anhand der im Laufe des Lebens gemachten Erfahrungen. Ja, wunderbar. Das deckt sich ja ein bisschen mit dem, was man selbst immer schon ein bisschen geahnt hat. Und das Besondere bei uns Menschen ist, dass wir die wesentlichen und wichtigsten Erfahrungen nicht mit Säbelzahntigern machen und auch nicht allein draußen in der Natur, sondern wir sind soziale Wesen. Das heißt, alles, was wir im Laufe unseres Lebens lernen und was dazu beiträgt, dass sich unser Hirn in einer bestimmten Weise strukturiert, erleben wir in sozialen Beziehungen. Also wir beide können definitiv nicht miteinander reden, wenn wir nicht andere gehabt hätten, die uns gezeigt hätten, wie man spricht. Wir würden noch nicht mal auf zwei Beinen laufen können. Nicht mal das ist genetisch veranlagt. Das sind alles nur Potenziale. Also wir können lernen, auf zwei Beinen zu laufen. Aber wenn keiner auf zwei Beinen läuft, dann krabbeln wir beide dann eben auch auf allen Vieren herum. Und das heißt, es bleibt nicht viel übrig, wenn man den Menschen aus seiner sozialen Bezogenheit herausnimmt.
Professor Gerald Hüther, in Ihrer Adresse steht darauf, Sie forschen im Gebiet neurobiologischer Präventionsforschung. Jetzt haben wir schon gelernt, Neurobiologie beschäftigt sich mit den Grundlagen der Informationsverarbeitung in unserem Nervensystem. Aber was heißt jetzt präventiv, also vorausschauend, vorausbeugend oder vorbeugend?
Das hängt ein bisschen mit meiner eigenen Wissenschaftsentwicklung zusammen. Ich bin ja als Neurobiologe lange Zeit in einem Max-Planck-Institut tätig gewesen, habe mich dort mit Hirnentwicklungsstörungen befasst und habe dann ungefähr 10 Jahre in einer psychiatrischen Klinik eine Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung aufgebaut. Zu einer Zeit, wo psychiatrische Kliniken kaum oder noch gar nicht so richtig damit beschäftigt waren, die neurobiologischen Grundlagen von psychischen Störungen zu untersuchen. Als ich in dieser Klinik gearbeitet habe, und ich bin ja dort heute noch tätig, ist mir natürlich aufgefallen, dass es da sehr viele Patienten gibt, die dort landen, mit schwersten depressiven, psychotischen Angst-, Zwangs- und sonst was für Störungen. Viele auch traumatisiert. Und ich fürchte fast, dass die meisten dieser Patienten dort nie hingekommen werden, wenn vorher mal jemand mit ihnen gesprochen hätte. Also das hört sich jetzt ein bisschen sonderbar an, aber wenn wir eine Welt hätten, in der Menschen anders miteinander umgehen, vielleicht ein bisschen liebevoller, ein bisschen rücksichtsvoller und auch ein bisschen zugewandter, könnte es sein, dass das die Belegungen in unserer psychiatrischen Klinik dramatisch reduziert. Und da ich nun Hirnforscher bin und kein Psychiater, habe ich mich dann doch sehr intensiv mit der Frage befasst, wie denn eigentlich die Bedingungen sein müssten, die Menschen auch schon vor allen Dingen als Kinder vorfinden sollten, damit die in ihnen angelegten Potenziale auch wirklich zur Entfaltung kommen können. Und das bedeutet, man stellt dann die Frage, wie muss es denn eigentlich sein, damit es gut wird? Und was darf nicht passieren? Weil sonst die Gefahr besteht, dass später schwere Störungen auftauchen, die dann natürlich sehr viel schwerer zu behandeln sind, als wenn man schon am Anfang des Lebens darauf achtet, dass gar nicht so viel passiert. Das nennt man immer, man muss aufpassen, dass das Kind nicht im Brunnen fällt. Und das ist neurobiologische Präventionsforschung, in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, was alles dazu führen kann, dass ein Kind in den Brunnen fällt.
Wir kommen darauf nochmal zurück, aber zunächst nochmal ein bisschen zu Ihrer Person und zu Ihrem Werdegang. Sie haben 1969 angefangen, in Leipzig Biologie zu studieren, später dann auch Tierphysiologie, haben Ihr Diplom 1973 in Biologie abgelegt und dann auch schon in Neurobiologie geforscht und promoviert. Ab welchem Zeitpunkt war Ihnen denn klar, dass das Gehirn das Organ ist, dem Sie sich verschreiben?
Die Entscheidung ist gekommen nach Abschluss des Biologiestudiums und mit der Entscheidung, in einem neurowissenschaftlichen Bereich meine Dissertation zu machen. Ich wurde dann promoviert mit einem Thema, das heißt Histochemie, cholinerger Transmission.
Und was heißt das zu Deutsch?
Und da merken Sie schon, wie hoch spezialisiert diese Fächer sind, sodass man also das, was da drin passiert, schon gar nicht mehr versteht. Histochemie, das sind die Methoden, die man einsetzt, um Prozesse in Geweben oder in Organen deutlich zu machen, meistens an Schnitten von Organen. Da gibt es Gefrierschnitte und Paraffinschnitte und andere Techniken, mit denen man so ein Hirn in Scheiben zerlegt. Und wenn man dann zeigen will, was da in diesen Scheibchen passiert, dann muss man chemische Reaktionen erfinden, die man so einrichtet, dass da irgendein Farbstoff gebildet wird. Und dann kann man plötzlich sehen, dass manche Nervenzellen bestimmte Reaktionen machen und andere machen bestimmte Reaktionen nicht. Und so kann man sogar herausfinden, welche Nervenzellen mit welchen Transmittern arbeiten. Und ein Transmitter heißt Acetylcholin. Und diese Nervenzellen, die mit Acetylcholin als Transmitter arbeiten, nennt man cholinerge Nervenzellen. Also habe ich mich mit der Darstellung von Strukturen befasst, die als Transmitter im Gehirn Acetylcholin verwenden.
Nicht so kompliziert ist Ihr Geburtsort Emleben im Landkreis Gotha. 1951 im Februar haben Sie dort das Licht der Welt erblickt. Damals noch DDR, Deutsche Demokratische Republik. Es ist ein ländlich geprägter Ort, heute mit keinen 800 Einwohnern. Laut Wikipedia sind Sie die berühmteste Persönlichkeit, zumindest der Neuzeit. Welche Prägungen von damals sind Ihnen heute noch wichtig?
Diese Wikipedia-Eintrag kenne ich noch gar nicht. Aber
können Sie mal nachschauen.
Nicht so eine große Kunst bei so wenig Einwohnern. Und die meisten sind ja auch dort geblieben. Was mich dort in dieser Zeit geprägt hat, das war ein Elternhaus, eigentlich eine Großfamilie. Mein Großvater war Wassermüller in dem Ort. Heute weiß ich ziemlich genau, was so entscheidend gewesen ist. Die hatten alle so viel zu tun. Also die Großeltern hatten viel zu tun, meine Eltern hatten viel zu tun. Die waren ständig mit irgendwas beschäftigt und hatten keine Zeit, sich mit uns zu beschäftigen. Und deshalb hat sich da so eine kleine Truppe gebildet, so ähnlich wie in Bullerbü. Und wir haben die Welt entdeckt.
Und Sie war der Michel von Lönneberg?
Nicht der Anführer, aber ich war einer, der dazugehörte. Und es gab auch jedes Mal einen anderen Anführer. Es war auch bisweilen gefährlich. Wir haben da Dinge gemacht, die schon an der Grenze waren. Also ich weiß noch, es gab dann immer auch solche kleinen Kämpfe zwischen Oberdorf und Unterdorf. Und dabei hat dann einer mit dem Flitzebogen dem anderen einen Pfeil durch die Warte geschossen. Also so ging es schon zu. Aber es ist keiner umgekommen. Wir haben die Welt entdeckt. Das Leben ist auch wild und gefährlich, glaube ich. Man kann seine Kinder auch nicht vor all diesen Dingen schützen. Und wir haben vor allen Dingen eines gelernt, nämlich wie wir uns allein auf den Weg machen und wie viel Spaß das machen kann, gemeinsam etwas zu gestalten und gemeinsam was zu entdecken. Und das ist, glaube ich, meine wichtigste Erfahrung. Natürlich hatte ich einen tollen Großvater, natürlich hatte ich tolle Eltern, aber wenn ich so zurückschaue, das richtig Tolle war diese Peer Group, wie man das heute nennt.
Die ja auch heute noch wichtig ist, nicht nur aus entwicklungspsychologischen Gründen. Also eine Bedingung, damit Kinder sich entwickeln können, ist so der Raum, der Freiraum, der Raum der Freiheit?
Es muss reichhaltig zugehen und das ist das, was häufig heute in unserer doch von den Förderungsbemühungen bestimmten Welt vergessen wird. Es muss immer das Kind selbst sein, was die Entdeckung macht. Das ist immer so schnell dahergesagt. Kinder sind keine Fässer, die man mit Wissen vollfüllen kann. Und trotzdem machen wir es ja ständig. Das heißt, eigentlich müssten wir die Kinder verführen oder, ich nenne das schöner, einladen, ermutigen und inspirieren, etwas herausfinden zu wollen, was wir ihnen beibringen wollen. Dann wird es gut. Dann ist es ihr eigenes. Dann haben sie selbst herausgefunden, wie das mit dem Regenbogen geht oder wie der Maikäfer da aus dem Engerling wird. Aber davon, dass wir denen das ständig erzählen und dass die das in Büchern lesen und dass ihnen da dauernd einer kommt, der ihnen das erklärt, wie es geht.
Fast noch eintrichtert, ne?
Das ist nah an der Eintrichterei. Am Ende wird auch noch geprüft, ob sie sich das alles gemerkt haben. Und das ist nicht die Art und Weise, wie Lernen passiert. Das ist die Art und Weise, wie Abrichtung passiert. Und wenn wir uns mit Lernen befassen, müssen wir fragen, wie können wir Bedingungen schaffen, dass Lernprozesse dann auch gelingen, und dann müsste uns endlich als Leitbild deutlich werden, dass ein Lernprozess immer sich in dem Hirn des Lernenden abspielt und dass das deshalb dort geschehen muss und nicht ihm jemand anders irgendwas ins Hirn bauen kann.
Auf das Lernen kommen wir nochmal zu sprechen, aber ich möchte nochmal den Begriff Freiraum und Freiheit aufnehmen, weil Sie Ende der 1970er Jahre aus der DDR geflohen sind. Sie haben Visa-Stempel gefälscht, so gut, dass das im Reisepass nicht aufgefallen ist. Sie sind über mehrere osteuropäische Staaten nach Jugoslawien gefahren und von dort in die Bundesrepublik. Wenn Sie daran zurückdenken, was ist an Eindrücken verbunden für Sie mit dem Wechsel von Ost nach West?
Ich glaube, das kann sich gar niemand vorstellen, der immer im Westen oder immer im Osten gewesen ist. Das war schon ein bisschen extrem gefährlich. Ich bin ja auch in Abwesenheit dann verurteilt worden zu 3 Jahren Zuchthaus. Also das hat die schon geärgert, dass ich da einen Weg gefunden hatte, um aus diesem System abzuhauen, wie man das so nennt. Ich glaube, wenn man einmal sowas hingekriegt hat, lässt man sich nicht wieder einsperren. Das ist vielleicht einer der Punkte. Weshalb ich überhaupt mich auf den Weg gemacht habe, hängt wohl auch damit zusammen, dass ich mich als Kind schon nicht habe gut einsperren lassen. Das hängt ein bisschen wieder mit diesem Bullerbü-Leben als Kind zusammen. Und seitdem ich da jetzt diese Flucht hinter mich gebracht habe, glaube ich, mich sperrt keiner wieder ein. Weder sperrt jemand meine Gedanken ein, noch sperrt man mich physisch ein. Beeindruckend an diesem Übergang von Ostdeutschland nach Westdeutschland war für mich, wie unterschiedlich diese beiden Systeme waren. Jetzt fängt das ja an, Gott sei Dank, sich einigermaßen anzugleichen. Aber ich weiß noch, dass ich hatte ja niemanden im Westen, wo ich hingehen konnte. Ich gehörte also erstmal auch gar nicht dazu. Ich musste mich richtig reinarbeiten in die Kultur wie ein Flüchtling. Und die Sprache war dieselbe Sprache. Ich war schon davon ausgegangen, dass wir dieselben Ideen und Vorstellungen teilen und kommen wir aus dem gleichen Kulturkreis. Und trotzdem war das ein himmelweiter Unterschied. Das hat 5 Jahre gedauert, bis ich dann soweit war und innerlich für mich sagen konnte, jetzt bin ich hier angekommen. Jetzt verstehe ich die. Aber am Anfang, die hatten Bücher gelesen, da hatte ich keine Ahnung von. Die hatten Ideen und Vorstellungen, die hatten Ziele im Leben, mit denen hatte ich gar nichts zu tun. Also das war alles sehr, sehr unterschiedlich.
Also auch der eiserne Vorhang in der Wissenschaft.
In der Wissenschaft waren die Bedingungen so stark getrennt, dass man eigentlich sagen musste, die haben da drüben im eigenen Saft gearbeitet, weil die keinen Kontakt zu der internationalen Literatur hatten. Und da war es schon hier in so einem Max-Planck-Institut wie im Paradies. Also da bin ich ja dann auch aufgeblüht, weil da konnte ich plötzlich Dinge machen, die waren aber noch nicht mal denkbar da drüben. Was ich da gemerkt habe, ist, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man 2 Kulturen kennenlernen darf. Und ich beneide auch jetzt die jungen Leute, die so in Europa herumfahren können und zum Teil hier und da in den Ländern auch solche Erasmus-Stipendien oder so etwas machen. Die lernen dann andere Kulturen kennen und wenn man das tut, dann merkt man plötzlich, man kann sich sowohl vorstellen, wie es denen geht, also beispielsweise in der Türkei oder in England oder in Amerika und wie die fühlen und gleichzeitig hat man aber auch seine eigene Kultur und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zum Beispiel nach der Wende relativ gut verstanden habe, wie es denen da drüben im Durchschnitt im Allgemeinen gegangen ist und auch gut verstanden habe, welche Vorbehalte die im Westen doch zum Teil auch hatten gegenüber einer solch raschen Wiedervereinigung, wie man das dann so nennt.
Sie haben mir erzählt und angedeutet, dass ein Impuls, die DDR zu verlassen, nicht zuletzt der Einmarsch in Prag war, 1969 der Warschauer Pakttruppen. Was bedeutet das, mit einem Gefühl zunehmender Entfremdung zu leben zu müssen? Wir erleben das ja nicht nur bei den Ost-West-Geschichten von damals, sondern heute ja auch, dass Menschen einfach fliehen müssen, die sich entweder entfremdet haben beziehungsweise auch nicht mehr in ihrer Heimat leben können.
Ich glaube, dass sich jeder Mensch immer wieder versucht zu identifizieren oder sich zu verbinden und sich zu Hause zu fühlen, dort wo er herkommt. Das sind manchmal diese kleinen Heimaten, aus denen man abstammt, also mein Emleben und mein Thüringen, habe ich immer noch Wurzeln und freue mich eigentlich auch, dass ich da dazugehöre. Und genauso geht es einem dann aber auch mit einem Staat oder einer Nation oder einem Kulturkreis, zu dem man dazugehört. Und deshalb ist es ziemlich schlimm, wenn man sich plötzlich Geschehnissen ausgesetzt sieht, die bedeuten, dass man sich nicht mehr mit seinem Land oder seiner Familie oder seinem Kulturkreis identifizieren möchte, weil einem das eklig ist, was die da machen. Und dann lebt man irgendwie wie ein Verlorener, wie ein Fremder in der eigenen Welt. Und für mich war der Augenblick, als ich festgestellt habe, dass ich in dieser DDR damals nicht mehr bleiben konnte, tatsächlich der Augenblick, als die in die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Dieser sogenannte Prager Frühling, den habe ich schon als 17-Jähriger miterlebt. Ich war dann auch in Prag. Ich habe gesehen, wie die Menschen dort auf den Straßen getanzt haben vor Glück, weil es ihnen gelungen war, etwas aufzubauen, was man sich bis dahin gar nicht vorstellen konnte. Und das noch innerhalb eines sogenannten sozialistischen Systems. Und dann muss ich miterleben, wie ein Jahr später das Ganze niedergeknüppelt wird und diese Leute aus dem Land, aus dem ich komme, mit an diesem Niederknüppeln beteiligt sind als Soldaten. Und in dem Augenblick habe ich mich verabschiedet. Und dann habe ich im Grunde genommen nur noch gewartet, bis ich eine gute Gelegenheit finde, um dann auch körperlich das Land zu verlassen.
SWR 2 Zeitgenosse ist heute Professor Dr. Gerald Hüther, einer der renommiertesten Hirnforschern. Ihr großes Thema, wir haben es schon ein wenig gehört, ist heute das Lernen. Das sei so eine Ihrer Thesen, besonders erfolgreich, wenn ein Erwachsener, aber auch ein Kind mit Leidenschaft bei der Sache sei, wenn etwas unter der Haut gehe, das sei gewissermaßen Dünger fürs Hirn. An welchen Forschungsergebnissen machen Sie so etwas fest?
Wir wissen ja schon, seit den 80er Jahren, dass es im Gehirn etwas gibt, das haben die Hirnforscher Belohnungszentrum genannt. Dort werden immer dann Botenstoffe ausgeschüttet, die so ein bisschen so ähnlich wirken wie Kokain und Heroin zusammen. Das sind Botenstoffe, die nennen die Hirnforscher Katecholamine oder endogene Opiate. Und die aktivieren wiederum Netzwerke, die ein tolles Gefühl machen. Deshalb hat man auch immer so ein tolles Gefühl, wenn man irgendwas richtig gut hingekriegt hat. Also wenn man plötzlich eine schwierige Fragestellung geklärt hat oder wenn man ein Tennismatch gewonnen hat oder wenn man eine komplizierte Herausforderung gemeistert hat, dann geht jedes Mal, wie die Hirnforscher das immer so genannt haben, das Belohnungszentrum an. Und daher konnten sie erklären, wieso man dieses gute Gefühl hat. Und inzwischen hat man noch zusätzlich herausgefunden, dass diese Botenstoffe, die da immer ausgeschüttet wird, wenn man so ein tolles Gefühl hat, aber auch noch eine andere Eigenschaft haben, nämlich die wirken im Hirn als sogenannte neuroplastische Botenstoffe. Das heißt, das sind Botenstoffe, die andere Nervenzellen dazu bringen, ihre Genexpression zu verändern. Das heißt, da fangen plötzlich diese anderen Nervenzellen an, nochmal Eiweiße abzuschreiben aus ihrem Zellkern, die im Routinebetrieb schon lange nicht mehr abgeschrieben worden sind, die dazu führen, dass Zellen dann vermehrt nochmal Fortsätze ausbilden können, dass die Kontakte herstellen können zu anderen Nervenzellen, dass bestehende Kontakte fester gemacht werden können. Das heißt, immer dann, wenn man irgendwas gut hingekriegt hat, wird im Hirn so ein Cocktail von neuroplastischen Botenstoffen ausgeschüttet. Der wirkt wie Dünger und verfestigt und verstärkt und baut die Netzwerke aus, die man eben gerade benutzt hat, um es so gut hinzukriegen. Das ist hirntechnisch extrem schlau, auch biologisch sehr schlau, weil das führt nämlich dazu, dass man immer das, was man gut hinkriegt, was einem gelingt, dass das im Hirn auch verankert wird. Das heißt, man orientiert sich im Laufe des Lebens immer an dem, was einigermaßen geklappt hat und nicht so sehr an den Misserfolgen, wo man überall gescheitert ist.
Aber gerade die Misserfolge hat ja auch jeder oder haben zumindest viele von uns erlebt und erleben sie immer wieder. Wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, dann gab es nicht nur ein sehr gut, sondern unter Umständen auch genau das gegenteilige Ergebnis. Aber was passiert denn, wenn Misserfolge geschehen? Also man erwartet einen 2 und hat dann doch eine 5 im Deutschaufsatz oder von Mathematik müssen wir gar nicht reden. Ein beliebtes Fach bei vielen Menschen, die aber da nicht sehr erfolgreich sind.
Dann wird auch was gelernt. Aber nicht so sehr der Misserfolg, sondern was das Hirn oder was die betreffende Person dann lernt, ist, was ihr hilft, über den Misserfolg hinwegzukommen. Also eine Lernleistung heißt dann, dass man sich selbst sagt, ich bin zu blöd für Mathe. Und eine andere Lernleistung heißt, der Lehrer ist doof. Oder Mathe ist doof. Also da gibt es dann ganz viele Dinge, die man sich sozusagen dann erfolgreich ins Hirn bauen kann, um mit diesem Misserfolg umzugehen. Und die bleiben im Hirn haften, weil die lösen nun nicht gleich Begeisterung aus, aber die führen zu einer Situation, wo man es wieder aushalten kann. Also es kommt zu einer Störung der Kohärenz, es passt überhaupt nicht. Das ist das, wo man nicht mitleben kann. Und dann gelingt es einem durch eine eigene Leistung, das Ganze wieder etwas kohärenter zu machen, dass es wieder besser passt. Und da geht immer dieses Belohnungszentrum an und da kommt immer der Dünger raus. Und manchmal ist die eigene Leistung, die man da zustande bringt, auch nicht so richtig toll. Also in der augenblicklichen Situation hilft das wohl, wenn ich mir selbst sage, ich bin für Mathe zu doof, aber langfristig ist das eine furchtbare Strategie.
Weil das ja auch eine Negativbotschaft beinhaltet.
Natürlich, weil ich selbst nicht mehr daran glaube, dass ich Mathe lernen kann. Ich mache mich auch nicht mehr auf für Mathe. Ich fange an, Ausweichstrategien zu finden, wie ich um Mathe herumkomme, wähle es dann ab, wenn es geht, oder nehme auf alle Fälle einen Beruf später, wo ich nichts mit Mathe zu tun habe. Das kann ein ganzes Leben bestimmen, wenn Kinder in der Schule diese ungünstige Erfahrung machen müssen, dass sie das Gefühl haben, dass sie für Mathe nicht gut genug sind. Da kann ich als Hirnforscher wieder nur sagen, das gibt's gar nicht. Also jedes Kind kann Mathe. Und wenn es dann diese Lust am Mathe, das heißt ja eigentlich an nichts anderem als am relativ logischen, abstrakten Denken, das ist eine Lust für die meisten Kinder, wenn es diese Lust verliert, dann ist das kein hirntechnisches Problem, sondern hat ihm das jemand angetan. Jemand, der sich nicht drüber gefreut hat, der es besser gewusst hat, der das Kind zum Objekt seiner Bewertungen, Benotungen, Maßnahmen oder was auch immer gemacht hat. Und wenn man als Kind zum Objekt gemacht wird, dann tut das weh.
Jetzt haben Sie sich bei manchen Pädagogen es verscherzt, weil Sie beispielsweise die Schule auch mal eine Erbsensortieranlage genannt haben. Andere Pädagoginnen und Pädagogen stimmen Ihnen zu, weil Sie auch gerne Veränderungen möchten. Jetzt sagen viele Wissenschaftler, Sie sind ja kein Pädagoge und kein Bildungspolitiker und Sie mischen sich trotzdem letztlich ein bisschen in die Bildungs- und Schulpolitik ein. Mit welcher Berechtigung?
Ich habe nie gesagt, dass ich ein Pädagoge bin. Ich wollte auch nie ein Bildungsforscher sein, aber ich bin Hirnforscher und habe sehr viel Erfahrung im Bereich der Hirnentwicklung. Und wenn ich dort zu Erkenntnissen komme, die etwas mit der Art und Weise zu tun haben, wie wir unsere Kinder heutzutage großziehen, dann ist es meine heilige Pflicht, das öffentlich kundzutun. Und das habe ich gemacht im Bereich der frühkindlichen Entwicklung. Es gibt sogar ein Buch von mir, da geht es um die vorgeburtliche Entwicklung. Auch die ist schon wichtig. Das habe ich dann gemacht in den Bereichen Kindergarten, Vorschule. Und ich weiß nicht, warum ich dann die Schule auslassen soll, wenn es in der Schule Bedingungen gibt, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Im Grunde genommen habe ich ja nur zwei Wünsche an die Schule. Oder dass Schule doch zumindest zwei Voraussetzungen schaffen sollte. Die eine heißt, es darf nicht passieren, dass Kinder in der Schule, genau an dem Ort, wo sie lernen sollen, die Lust am Lernen verlieren. Wenn das passiert, ist irgendwas aber wirklich grundfalsch. Wenn das manche Pädagogen stört, tut mir das leid, aber ich kann da leider nicht anders argumentieren. Und dann gibt es noch eine zweite Aufgabe, die aus meiner Sicht als Neurobiologe Schule erfüllen sollte. Schule sollte Kinder auch in die Lage versetzen, mit möglichst vielen Menschen in einen offenen Austausch zu gelangen, weil das der Weg ist, wie man sich das Wissen und die Erfahrungen von anderen Menschen verfügbar macht. Das heißt, die Lust am Lernen darf nicht verloren gehen und die Beziehungsfähigkeit von Kindern darf nicht verloren gehen oder sollte so gefördert werden, dass Kinder später über den Kontakt zu anderen Menschen sich das Wissen dieser Welt aneignen können. Wenn die beiden Voraussetzungen erfüllt werden, würde jedes Kind sich das Wissen dieser Welt zugänglich machen. Möglicherweise auch ohne Lehrer. Möglicherweise auch auf Wegen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Es wäre aus meiner Sicht dann nur wünschenswert, dass Lehrer Begleiter werden auf diesem Prozess, dass Lehrer sich nicht als Wissensvermittler verstehen, sondern dass die ihre Hauptaufgabe darin sehen, Kindern das mit auf den Weg zu geben, was die zur Gestaltung ihres Lebens im 21. Jahrhundert vor allem brauchen. Und das ist erstens Lust, Freude am eigenen Gestalten und am eigenen Entdecken. Und das ist zweitens die Fähigkeit, mit anderen Menschen in eine konstruktive Beziehung zu kommen, sodass man sich das Wissen und die Erfahrung anderer Menschen zu eigen machen kann. Und beides ist meiner Ansicht nach in der Schule nicht in dem Maße verwirklicht, wie es verwirklicht werden könnte.
Dr. Gerald Hüther, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann möchte ich mal fragen, das ist ja fast so ein hedonistischer Ansatz, also die Lust am Lernen, die Lust am Leben.
Ich weiß nicht, wie Sie sich vorstellen, worum es im Leben geht. Also es lebt wohl keiner, damit er unglücklich wird. Also wir suchen ja alle einen Zustand, wo wir sagen können, das war ein gutes Leben. Wir sagen abends, das war ein guter Tag. Und es gehört auch dazu, dass man sagen kann, das war ein guter Tag, dass man gemerkt hat, dass man kompetent ist und ein Problem bewältigen kann. ich will doch keine Welt, niemand will eine Welt, gibt es auch gar nicht so eine Welt, wo es keine Probleme und Schwierigkeiten mehr gibt. Aber wir könnten unser Zusammenleben natürlich auch so gestalten, dass wir uns nicht unnötigerweise gegenseitig so viele Probleme und Schwierigkeiten machen, wie wir das im Augenblick tun. Und wir könnten auch versuchen, die Probleme und die Schwierigkeiten, die wir inzwischen auf dieser Welt angerichtet haben, uns nicht gegenseitig in die Schuhe zu schieben, sondern sie gemeinsam zu lösen. Nur dazu bräuchten wir eine gewisse Bereitschaft. Und diese Bereitschaft, mit anderen gemeinsam Probleme zu lösen, die müsste schon in der Schule gestärkt werden. Im Kindergarten und in der Kinderkrippe ist diese Bereitschaft da. Also Kinder wollen gemeinsam mit anderen etwas entdecken und gestalten.
Selbst wenn einige zwischendurch ausgeschlossen werden.
Und selbst wenn einer ausgeschlossen wird, ist das für den die größte Strafe, die es gibt. Der will wieder zurück und will mit den anderen arbeiten. Und dann haben wir ein Schulsystem entwickelt, wohlgemerkt im vorigen Jahrhundert aufgebaut und in dieser Weise entwickelt, wie es heute noch ist, was dazu führt, dass die Schüler gewissermaßen gar keine andere Chance haben, als Einzelkämpfer gegen andere die möglichst guten Zensuren zu bekommen. Und das ist ungünstig. Das ist ungünstig nicht nur für diese Schüler, das ist auch ungünstig für unsere Zukunft.
Ihr jüngstes Buch heißt Etwas mehr Hirn, bitte. Ihr Ansatz ist Lernen ohne Angst, dann ist es am effektivsten. Ist es mit etwas mehr Hirn getan heutzutage?
Dieses Buch ist ein sehr konsequentes Plädoyer dafür, dass das Zeitalter der Einzelkämpfer vorbei ist. Und dass wir im Augenblick nichts Wichtigeres zu tun hätten, als die Erfahrungen, die unterschiedliche Menschen gemacht haben und das Wissen und das Können, was einzelne Personen haben, dass wir das zusammenführen müssen. Und das ist damit gemeint, mit etwas mehr Hirn. Also wenn wir beide, Sie und ich, unser Wissen, unsere Erfahrung, unsere Erkenntnisse richtig gut austauschen können, hätten wir beide innerhalb kurzer Zeit doppelt so viel Hirn wie vorher. Und dort steckt das eigentliche Potenzial. Im Augenblick läuft jeder mit seinen eigenen Erfahrungen rum, gibt sie nicht richtig weiter oder versucht sie für sich zu nutzen, meistens sogar noch auf Kosten von anderen. Und dadurch findet dann das nicht statt, was wir brauchen als Menschen und wofür wir im Deutschen gar keine richtige gute Bezeichnung haben. Im Englischen heißt das Team Engagement and Co-Creativity. Team Engagement heißt, dass man sich gemeinsam mit anderen auf den Weg macht und auch füreinander und für die Entwicklung, die man gemeinsam durchläuft, Verantwortung übernimmt. Co-Creativity ist gewissermaßen das Geheimrezept unserer gesamten bisherigen Entwicklung, unserer menschlichen Kultur. Wir haben alles in co-kreativen Prozessen erst zustande gebracht. Also wir sind diejenigen, die ein Modell des Zusammenlebens entwickelt haben. Die Affen hatten das auch schon in Rudimenten angelegt. Das heißt individualisierte Gemeinschaft. Also nicht eine Herde, nicht ein Ameisenstaat, kein Schwarm, sondern individualisierte Gemeinschaft. Jeder ist genauso wichtig. Und wenn einer was gefunden hat, kann der das allen anderen berichten, sodass sich das Wissen, was einer findet, sofort in der ganzen Gemeinschaft ausbreitet. Und gleichzeitig ist es in solchen Gemeinschaften möglich, dass die Erfahrungen, die eine Generation gesammelt hat, auch noch an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Und nur dadurch konnten wir als Menschen Kulturleistungen vollbringen. Und wenn wir uns jetzt nochmal kurz anschauen, was wir am Anfang dieses Gesprächs herausgearbeitet haben, die menschliche Sprache ist dem Menschen nicht angeboren. Das ist eine Kulturleistung, dass wir die zustande gebracht haben. Alles, was wir an Wissenschaft und Technik entwickelt haben, sind Kulturleistungen, die wir gemeinsam, nicht einzelne, sondern gemeinsam auf diesem Planeten umgesetzt haben. Erst jetzt merken wir, wie günstig es gewesen wäre, wenn wir das schon viel früher miteinander zusammengebracht hätten und nicht einer hier und einer dort jedes Mal dasselbe erfunden worden wäre. Und nicht zuletzt, und das ist dann dort, wo es wirklich interessant wird, ist so etwas wie Bewusstsein, wo die Hirnforscher immer im Hirn herumsuchen, wo denn jetzt der Ort des Bewusstseins ist, im Grunde genommen auch ein kulturelles Produkt. Wie kann ich denn Bewusstsein entwickeln, wenn alle um mich herum keins haben? Das heißt, ich brauche das Bewusstsein der anderen, ich brauche den anderen überhaupt, um mich selbst gesehen zu fühlen und eine Vorstellung von mir selbst entwickeln zu können. Und wenn die anderen alle noch auf einer Stufe des Bewusstseins sind, die wir mythisches Bewusstsein nennen, also wo man in jedem Baum, in jeder Pflanze einen Geist vermutet und ich in so einer Kultur groß werde, dann ist es hochwahrscheinlich, dass ich auf keine andere Bewusstseinsstufe komme als auf diese. Und im Augenblick haben wir ja so eine Stufe des Bewusstseins, nennen wir personales Bewusstsein, also jeder kümmert sich um sich. Und wenn man da hineinwächst, kommt man auch kaum über diese Stufe hinweg. Und trotzdem gibt es eine andere Stufe, die auch schon in früheren Jahrhunderten von Einzelnen immer mal erschlossen worden ist. Und die heißt transpersonales Bewusstsein. Da geht es um ein bisschen mehr als um das kleine Ego. Da geht es um die Frage, wie wir als Einzelne in das Gesamte eingebunden sind. Und dann schaut man rüber in den buddhistischen Kulturkreis und stellt nur fest, das haben die schon seit 2000 Jahren gewusst. Und so sind auch die buddhistischen Lehren aufgebaut worden. Nicht, dass sie glauben, dass da irgendwo einer ist, der alles regelt, sondern dass sie verstanden haben, dass sie eingebunden sind in einen ganzen großen Prozess. Und da sind wir jetzt ganz nah beieinander, weil eine der interessantesten Entwicklungen innerhalb der Biologie ist dann eben diese Vorstellung von Selbstorganisation. Fällt uns extrem schwer, uns das vorzustellen, weil wir ja in einer Welt leben, wo wir kaum zulassen, dass sich etwas aus sich selbst heraus entwickelt, weil wir alles kontrollieren, machen, herstellen und bewachen wollen.
Wenn Sie mal so zurückschauen, Sie haben den Buddhismus angesprochen, auch das Christentum, das ist ja uns näher liegend hier in Deutschland und im Westen, auch dem Land der Reformation. Da hat sich ja auch vieles entwickelt, gerade auch die Bewahrung der Schöpfung, die in den letzten Jahrzehnten entdeckt worden ist, der Marsch durch die Institutionen der APO, der außerparlamentarischen Opposition, Richtung Partei, die Grünen beispielsweise, die dann vielleicht heute zu etabliert sind. Würden Sie sagen, es besteht Hoffnung, dass wir Menschen doch noch die Kurve kriegen, dass die Meere nicht weiter verschmutzt werden? Weil es gibt ja auch den anderen Effekt, dass auch Menschen sagen, ich kann diese Bilder gar nicht mehr sehen. Man verschließt sich in die eigenen vier Wände und schaut sich dann die schönen Filme an und nicht die schrecklichen Bilder.
Also ich bin natürlich davon überzeugt, dass das, was wir da im Augenblick erleben, nicht dazu dient, dass es uns seinen eigenen Untergang vorbereitet, sondern dass das dazu dient, dass wir die Lösung finden, die wir finden müssen, damit wir es anders machen können. Und eine der entscheidenden Lösungen ist offenbar, dass wir aufhören, es als Einzelne zu versuchen. Wir haben das sozusagen gemeinsam in den Dreck gefahren, die Karre, und jetzt geht's auch nur wieder gemeinsam raus. Das heißt, wenn sich Menschen zusammentun, und zwar nicht in riesigen Massen, sondern dort, wo sie einander wirklich verstehen, dann können kleine Gemeinschaften entstehen.
Also Teams. Und
Gemeinschaften, die können Teams heißen, die können aber auch Hausgemeinschaften heißen, die können kleine Stadtteile oder was auch immer sein. Wenn die Menschen dort anfangen, anders miteinander umzugehen, ich sage gerne, wenn die aufhören würden, einander als Objekte zu behandeln und dafür beginnen würden, einander als Subjekte zu begegnen, dann wäre etwas vollbracht, was dazu führt, dass sich menschliche Potenziale tatsächlich entfalten können. Das geht nämlich nur dann, wenn man sich von dem anderen auch gesehen fühlt. Und interessanterweise ist das die Botschaft des Christentums. Der Buddhismus ist wunderbar, was der alles rausgefunden hat, aber eins hat er nicht rausgefunden, nämlich was Nächstenliebe heißt. Und wir haben hier einen Begriff, wir haben sogar eine Vorstellung von diesen urchristlichen Gemeinden, wie die sich mal gegenseitig in die Kraft gebracht haben. Da bin ich durchaus optimistisch, dass sich dieses Prinzip wieder erwecken lässt und dass wir tatsächlich in Zukunft Formen finden, wie wir unser Zusammenleben neu gestalten können. Nehmen wir so ein Beispiel, wir sagen ja gerne, um Kinder gut großzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Ja, das ist richtig, und es ist nicht so gut, wenn Kinder auf Gedeih und Verderb den Schrullen und Macken ihres einen Elternpaares ausgesetzt sind. Das wäre schon besser, es wären noch andere da, es wäre sowas wie ein ganzes Dorf. Aber uns ist doch allen klar, dass es erstens solche Dörfer, wie das Sprichwort sie meint, gar nicht mehr gibt und zweitens, dass man die auch nicht wiederherstellen kann. Also müssen wir nach neuen Formen des Zusammenlebens suchen, die dazu führen, dass Menschen solche Erfahrungen machen können, wie sie früher in einem Dorf möglich gewesen sind. Und das kann in einem Stadtteil so sein, das kann eine Hausgemeinschaft sein, das kann an der Arbeit eine Abteilung sein, die auf einmal sich aufmacht und sagt, wir wollen auf eine andere Art und Weise miteinander umgehen. Und da bin ich froh, dass ich in diesem Bereich, in dem ich da forschend tätig gewesen bin, am Ende ein einziges Kriterium finde, auf das es da ankommt. Und das heißt, man darf andere Menschen nicht zu Objekten machen, zu Objekten seiner Bewertungen, seiner Absichten, seiner Maßnahmen, seiner Ziele und was es dann noch so alles geben mag. Und als Biologe kann ich sagen, der Einzige, der das auf dieser Welt kann, ist der Mensch. Tiere können das nicht. Manchmal werde ich gefragt, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Ich gehe nicht davon aus, dass in 20 Jahren die Leute alle alleine zu Hause mit ihrem Computer sitzen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Entwicklung erleben, die dazu führt, dass in 20 Jahren die Leute wieder Lust haben, gemeinsam unter dem Maibaum in ihren Ortschaften oder Stadtteilen zu tanzen. Und dann, das gefällt mir auch viel besser, diese Zukunft.
Dann müssen wir uns in 20 Jahren wiedersehen und widersprechen. Professor Gerald Hüther, vielen Dank fürs Gespräch.
Bitte sehr.